Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Ich begrüße euch alle herzlich zu einer neuen Folge von Teile der Lösung live. Es ist mir wie immer große Freude und Ehre, heute wieder mit einem ganz besonderen Gast hier live zu sein. Und das ist diesmal niemand Geringeres als Rebecca Sommer, die kreative Kraft hinter Naturkind. Ein Projekt, das Familien hilft, die Verbindung zur Natur zu stärken und ein bewusstes, nachhaltiges Leben zu führen. Rebecca ist eine Visionärin, Redakteurin und Buchautorin, außerdem vierfache Mutter und hat Naturkind nicht nur ein Medienformat geschaffen, sondern auch einen Hof. Dazu kommen wir noch später. Es ist also eine ganze Bewegung, die sie ins Leben gerufen hat. Und mit ihrer Arbeit zeigt sie, wie wichtig es ist, in einer zunehmend digitalen Welt die Natur wieder in unseren Alltag zu integrieren. Und das sowohl für Leute aus der Stadt als auch für Menschen auf dem Land. Ich würde sagen, so wie ich das verstanden habe, ihr Ansatz ist authentisch, bodenständig und voller Leidenschaft für das, was sie tut. Rebecca, herzlich willkommen bei Teile der Lösung. Grüß dich.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Finde ich auch super, dass du da bist heute. Habe mich schon sehr auf dich gefreut. Wir haben bevor wir jetzt hier live gegangen sind, haben wir auch schon 20 Minuten telefoniert und schon uns über das eine oder andere ausgetauscht. Ich starte direkt rein mit einer Frage, die da lautet, in einer Zeit, in der Smartphones und Tablets irgendwie ja die neuen Spielplätze der Moderne zu sein scheint, wird meines Empfindens nach doch der Ruf nach echter Naturverbundenheit und Erfahrung doch immer wieder lauter. Und Studien belegen auch, dass Zeit im Freien Kreativität und Wohlbefinden auf jeden Fall fördern kann, nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch vermehrt bei Kindern, die kognitive Entwicklung auch unterstützt. Wie würdest du sagen, schafft Naturkind einen Zufluchtsort zu bieten in einer zunehmend digital dominierten Welt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene?
Das Naturkind-Angebot ist ja zum Teil tatsächlich auch digital mit dem Online-Magazin, dem E-Paper oder den Social-Media-Aktivitäten beispielsweise. Ich würde jetzt gar nicht das Digitale so verteufeln, sondern eher schauen, dass man halt in dieser digitalen Welt eine Plattform erschafft, auf der man Inspiration findet, wie man dann, wenn man zwischendurch mal das Smartphone weglegt, was ja doch öfter mal der Fall sein sollte, sich in der Natur mit seinen Kindern oder seiner Familie eben beschäftigen kann. Und Zufluchtsort abseits der digitalen Welt ist dann unser Printmagazin. Da bekomme ich auch recht häufig zu hören, dass viele Eltern das schätzen, auch zwischendurch einfach mal was aus Papier in der Hand zu haben und zu blättern und dann eben nicht vor den Kindern immer am Smartphone oder Computer zu sein.
Ja, voll. Das sehe ich auch. Also mein Sohn ist ja, wie gesagt, schon 11, aber als ich damals mehr mit ihm auf dem Spielplatz war, habe ich ganz oft gesehen, dass die meisten Erwachsenen die Kinder so laufen lassen, wegschicken und dann selber die ganze Zeit am Smartphone sind. Jetzt ist er älter, jetzt passiert mir das auch zunehmend öfter, muss ich gestehen. Aber damals ist es mir doch sehr, sehr aufgefallen und ein bisschen auch aufgestoßen und fand es ganz gut, dass ich ganz früh oder relativ früh Papa geworden bin und dann auch noch selber Spaß hatte, mitzurutschen und auf die Klettergerüste zu klettern. Aber was du sagst zum Digitalen, ich finde auch, dass es total wichtig ist, da das nicht zu verteufeln, sondern eher zu sehen, dass es uns ein Werkzeug ist und nicht andersrum. Das ist schon wichtig, die Technologie, die wir haben, so zu nutzen, dass wir sie eigentlich vielleicht dann nicht mehr brauchen, ne? Eben wie du sagst, so kleine Anstöße und Einladungen geben, wie man dann das Telefon dann doch beiseite legt, um rauszugehen. Man braucht das Telefon vielleicht kurz, um auf die Idee zu kommen oder diesen Anstoß zu bekommen, aber die eigentliche Aktion findet dann draußen ohne das Telefon statt. Nicht so wie über Instagram, wie wir gerade das machen.
Ja, also im besten Fall findet es dann ohne Telefon statt, wobei ab einem gewissen Alter ist halt doch für Kinder, das sehe ich auch bei meinen, ja doch interessant ist, so ein Smartphone. Und da gibt's dann aber auch wunderbare Apps, die man nutzen kann, um dann die Heranwachsenden oder die Teenager dafür zu begeistern, dann doch mal vor die Tür zu gehen. Sei es jetzt irgendwie eine App, mit der man Pflanzen bestimmen kann oder Vogelstimmen erkennen kann oder Geocaching oder was auch immer es da alles gibt. Sind sicherlich auch ganz schöne Ansätze, mit denen man beides dann miteinander verbinden kann.
Ja, voll. Und ein Spaziergang im Wald gibt ja nicht nur frische Luft und ist verdammt gesund für unseren Körper. Ist ja auch eine magische Welt da draußen und eine Forschungsreise, den Mikro-Makrokosmos der Natur zu erforschen. Nein. Und wenn man das zusammen mit den Kindern macht, dann ist das ja auch, stärkt es ja auch unglaublich die Bindung zwischen den beiden Generationen. Und natürlich auch noch das Umweltbewusstsein. Hast du aus deiner Arbeit mit Naturkind, hast du da eine Lieblingsgeschichte, die du mit uns teilen willst, die deutlich macht und zeigt, wie wichtig Naturerfahrung für Kinder und Familien ist?
Also eine Lieblingsgeschichte fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber ich finde es immer wieder sehr spannend, wenn ich mit Expertinnen oder Experten spreche über das Thema Naturdefizitsyndrom. Ne? Also dass es ja tatsächlich auch zu Verhaltensauffälligkeiten und Krankheiten führen kann, wenn wir eben nur in der Bude rumhängen und nicht draußen unterwegs sind. Und daher denke ich schon, dass es sehr wichtig ist, mit den Kindern mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Was du gerade angesprochen hast, das Thema, dass man ein Verständnis für die Umwelt oder für Naturschutz entwickelt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch dadurch gegeben, dass man viele Naturerfahrungen sammelt, die Natur als Lebensraum wahrnimmt und nicht nur als irgendwas, was da draußen ist, sondern wir sind Natur, wir sind Teil der Natur. Und wenn das wieder mehr in die Köpfe kommt, dann hat man auch, glaube ich, einen größeren Drang, die Natur zu schützen. Und wenn man das von klein auf den Kindern beibringt oder ja, irgendwie durch Erfahrungen fördert, dann werden die später auch eher nachhaltiger leben. Das ist meine Überzeugung.
Hattest du so eine Geschichte oder kannst du dich an eine Geschichte bei dir so zurückerinnern, die dich total beeindruckt hat? Vielleicht mit einem Tier oder mit irgendeinem abgefahrenen Baum, Gewächs oder ähnliches?
Ja, ich war tatsächlich schon immer ein Naturkind. Also ich war als Kind immer draußen unterwegs und bin auch so von meinen Eltern und Großeltern erzogen worden. Mein Opa war mit mir immer ganz viel im Wald, hat mir die ganzen Bäume erklärt und mein Vater war dann mit mir im Wald, hat sie mich abgefragt. Ich weiß nicht, ob sie das abgesprochen haben oder das Zufall war. Auf jeden Fall habe ich schon sehr früh sehr viel Naturerfahrung sammeln dürfen und da auch ganz viele Erlebnisse, jetzt gar nicht das eine, nicht den einen Schlüsselmoment, sondern einfach ganz viele Erlebnisse sammeln dürfen und das als sehr wertvoll empfunden.
Hast du als Kind auch immer gerne so im Wald Höhlen und Hütten gebaut und sowas?
Ja, unbedingt. Das zum einen. Und ich bin in Franken aufgewachsen, da sind die Wälder ja noch ein bisschen anders als hier im Norden. Da hat man dann Schluchten, wo man sich abseilen kann. Und ich glaube, die eine oder andere Aktion war auch ein bisschen gefährlich im Nachhinein betrachtet. Und auf die höchsten Bäume sind wir irgendwie hochgestiegen, haben uns Blätterhäuser gebaut und irgendwelche, heute sagt man Shelter oder wie auch immer, irgendwelche Buden da zusammengezimmert aus den einfachsten Mitteln. Und ja, das war schon ein Abenteuer.
Ja, da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Hey, mir ging's genauso. Mein Opa hat mir das alles gezeigt mit Vögeln und Bäumen und so. Aber der war bei mir in der Familie war ja so der Einzige, der mein Umweltbewusstsein dahingehend gefördert hat. Also der hat mir gar keine Wahl gelassen. Er hat gesagt, jetzt kommst du mit und dann sind wir durch den Wald und dann hat er mir das gezeigt. Mir hat das mega gefallen. Also ich fand das richtig gut, auch so als Jugendlicher oder vorpubertärer Junge im Wald kannst du halt echt nichts kaputt machen, ne? Du kannst da halt dich voll abreagieren und kannst, gut, klar, kannst du was kaputt machen? Natürlich, klar. So mache ich das nicht, aber es ist, kannst schon, also du kannst rennen ohne Ende über Stock und Stein, du kannst klettern, du kannst dich, das ist halt voll der Fitnessparcours. Und du kannst auch mal einen Stock nehmen und gegen einen anderen Stock hauen, so, das ist auch jetzt nicht ist jetzt nicht so dramatisch. Wenn du das in der Butze machst, kriegst du gleich eins hinter die Löffel, aber im Wald geht das. Und dann den ganzen Tag draußen zu sein und dann mit roten Bäckchen wieder nach Hause zu kommen, völlig geschafft und friedlich einschlummern, das war schon, also, und Feuer machen und so, da kann ich mich schon auch noch an eine richtig schöne Zeit zurückerinnern.
Ja, man sagt ja auch oft, dass heute vielen die Erdung fehlt, dadurch, dass sie den Kontakt zur Natur eben nicht mehr haben. Also barfuß draußen laufen und wirklich mit den Händen mal in der Erde wühlen. Viele Kinder kennen das gar nicht. Das finde ich total schade. Also nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land. Das ist gar nicht unbedingt so eine Stadt-Land-Frage, glaube ich. Also ganz viele Kinder kriegen einfach diesen Bezug gar nicht mehr vermittelt. Oder dürfen diese Erlebnisse nicht haben. Auch aus Angst teilweise, die Eltern haben manchmal auch Angst vor der Natur oder Ekel, was auch immer. Es gibt viele Gründe, die sie abschrecken.
Ich meine, du hast es ja auch gesagt, ne? Teilweise ist auch hast du auch Sachen gemacht, wo du heute sagen würdest, heieieiei, auf ziemlich hohe Bäume geklettert. Und also ich kann mich auch erinnern, ich bin diverse Male mit Parasiten auch nach Hause gekommen und musste dann ins Krankenhaus und so. Also war nicht immer alles. Also ja, Natur ist natürlich auch, wir dürfen das nicht romantisieren, ne? Kann auch. Aber ist gut. Also es hat mir jetzt so gesehen, hat es mir nicht geschadet, zum Glück. Also es hat mein Immunsystem, glaube ich, auch gut ausgebildet. Aber es kann natürlich auch viel passieren. Und nichtsdestotrotz ist es gut, finde ich, wenn Kinder wissen, dass Kühe nicht lila sind.
Ja, auf die Gefahren machen wir ja auch immer wieder aufmerksam. Also wie du sagst, romantisieren sollte man das Ganze auch nicht und schon sich bewusst sein, was auch passieren kann, aber auch nicht überpanisch sein. Also jetzt gerade hier in unseren Gefilden, in unseren heimischen Wäldern sind die Gefahren ja überschaubar. An einem normalen Tag, jetzt nicht gerade bei Sturm oder Waldbrand oder was auch immer, sondern an einem, sagen wir mal, ne, gediegenen Frühlingstag im Wald, da sind die Gefahren ja doch überschaubar. Und wenn man die vorher kennt und auch weiß, wie man im Notfall richtig reagiert, vielleicht auch ein gewisses Notfallkit dabei hat, dann darf man sich schon auch mal was trauen und den Kindern vielleicht auch nicht zu viele Ängste machen.
Voll, wir sind eigentlich wirklich verwöhnt. Also wir können wirklich in Laubschlachten machen und uns damit irgendwie einreiben, ohne von giftigen Tieren zerfressen zu werden. So, also in Australien würde ich es nicht machen. Hier ist es echt echt nochmal was anderes. Da haben wir richtig Glück gehabt. Lass uns mal auf die in diese Entwicklungsphase kommen von Naturkind. Ich habe gehört, das hat richtig lange gedauert, bis das dann an den Start gekommen ist, so fast 10 Jahre. Und du hast das irgendwie 2007 nach der Geburt von deinem zweiten Kind angefangen ins Leben zu rufen. 2007, du bist jetzt 35, das heißt, du warst 19, als dein zweites Kind zur Welt kam. Ich habe dir eben, als wir telefoniert haben, vorher schon Props dafür ausgesprochen. Die möchte ich jetzt nochmal vor allen Leuten wiederholen. Wirklich ziemlich beeindruckend. Jetzt würde ich aber gerne nochmal wissen, das habe ich nämlich auf eurer Seite gelesen, Naturkind vom Magazin, dass das so ein bisschen Initialzündung auch war, das zweite Kind, oder dass das so ein bisschen damit zu tun hatte, Naturkind zu erschaffen und zu kreieren. Erst erzähl auch noch mal kurz, was überhaupt hinter Naturkind steht, was das genau meint. Und dann kannst du sehr gerne, wenn du Lust hast, noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, wie diese tiefgreifende persönliche Erfahrung des Mutterwerdens zum zweiten Mal die Entwicklung von Naturkind beeinflusst hat.
Also das Angebot, das Naturkind, das umfasst einmal ein Printmagazin, das es auch als E-Paper gibt, das erscheint viermal im Jahr, dann ein Online-Magazin und Social-Media-Aktivitäten. Ein Podcast ist geplant, aber wird immer mal wieder verschoben, weil ich einfach die Zeit momentan dafür nicht habe, das dann wirklich in der Regelmäßigkeit online zu bringen. Und auf die Idee gekommen, ursprünglich mit einem Printmagazin, wir sprechen ja von 2007, da war das alles auch noch ein bisschen angesagter, bin ich tatsächlich nach der Geburt von meinem zweiten Kind gekommen, weil ich selbst auf der Suche nach einem vergleichbaren Medium war und keins gefunden habe im deutschsprachigen Raum. Also im englischsprachigen Raum gab es einige Magazine, die den Schwerpunkt hatten, Also natürliche Elternschaft oder auch Nachhaltigkeit im Familienalltag, da gab es schon einige Formate, aber im deutschsprachigen Raum eben nicht. Und dann hatte ich damals schon ein Magazin ins Leben gerufen, das dann auch lange Zeit ein Online-Magazin war. Das hatte ich von 2009 bis 2016, allerdings nebenbei. Das hatte einen anderen Namen und das habe ich dann verkauft. Nach dem Verkauf ist es nicht mehr so weitergelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte.
So ist das bei Verkäufen.
Da wäre ich dann weiterhin Teil davon auch geblieben. Und so habe ich dann 2016 angefangen, das Konzept für das Naturkind tatsächlich nochmal anzugehen und fein zu machen. Habe mir die gleiche Grafikerin wieder an meine Seite oder ins Boot geholt, die bei dem ersten Projekt auch schon dabei war. Und dann haben wir das durchgezogen. Ja, das hat dann fast 2 Jahre gedauert, bis das dann tatsächlich so weit war. Mir fallen hier ständig die Kopfhörer raus. Sind nicht meine, muss ich dazu sagen.
Für die Kinderohren gemacht eigentlich.
Meine kleine Tochter habe ich.
Wenn ich das sehe, wie dir die rausfallen, dann habe ich das, dann gehen meine Spiegelneuronen direkt auch an.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie auch immer. Jedenfalls so ungefähr 2 Jahre hat es gedauert, bis dann das ganze Konzept fertig war und wir gesagt haben, damit können wir jetzt rauskommen. Wenn ich mir jetzt die erste Printausgabe anschaue und die mit der aktuellen vergleiche, dann liegen dazwischen auch schon wieder Welten. Also während so einem Prozess, da lernt man ja auch immer noch dazu und wir haben uns da auf jeden Fall weiterentwickelt und dann eben irgendwann auch das Online-Format noch mit dazugenommen. Anfangs war es einfach nur 4-mal im Jahr eine Printzeitschrift und es gab eine Website, auf der man das abonnieren konnte, das war's. Und von seitens der Leserschaft kam dann aber immer wieder die Nachfrage, wann geht ihr denn auch mal mit einem Blog oder einem Online-Magazin online? 4-mal im Jahr ist doch zu wenig, wir wollen gerne mehr Input und ja, so ist das.
Top-Feedback.
Peu à peu immer größer geworden. Genau.
Wie viele Leute lesen das Print-Magazin? Wie hoch ist eure Auflage?
Wir haben derzeit eine Auflage von 50.000. Ist jetzt vergleichbar mit anderen Magazinen vielleicht nicht so hoch, aber dadurch, dass wir ja kostenlos ausliegen, ist diese Auflage auch restlos weg. Also ich habe noch nie Rückläufer bekommen oder dass irgendjemand gesagt hat, wir haben jetzt hier zu viele Hefte liegen, schickt uns mal lieber weniger. Das kommt eigentlich
50.000
nicht vor.
Sind aber auch wirklich viele. Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen mit der Bild-Zeitung, aber das wollen wir ja auch gar nicht.
Sie kommen auf jeden Fall da an, wo sie ankommen sollen, habe ich das Gefühl. Und das ist schon mal schön.
Ja, krass. Krass, ja, es fühlt sich auch so an, als würden die Dinge rausfallen. Ne? Siehst du das, wie viele Leute das online lesen? Also ist ja schwierig zu sagen, ob nicht die gleichen, die die Zeitung lesen, die Sachen auch online lesen, oder? Also sind das die gleichen Artikel, die online sind und im Print?
Ja, es gibt schon Artikel, die wir sowohl online als auch print veröffentlichen. Einfach auch, weil kleines Team und ne, das, was da ist, muss irgendwie verwertet werden. Aber im Online-Magazin ist schon noch wesentlich mehr. Also da erscheinen wöchentlich mehrere Beiträge.
Und kannst du da sehen, wie viele LeserInnen es gibt? Oder hast du da Zahlen?
Ja,
wobei also über den Daumen.
Ich jetzt darauf
nee, aber ich habe das fällt mir nur gerade so ein, die Frage spontan. Vielleicht kannst du.
Weil ich nämlich den Vertrieb nicht mache, also das Anzeigenmanagement und so weiter, das mache ich gar nicht selbst. Jetzt müsste ich das natürlich eigentlich wissen. Ich müsste aber tatsächlich einmal spontan nachschauen. Also es sind mehr als in der Printausgabe. So viel steht schon mal fest. Ob es die gleichen sind, also ob die Printleser und Leserinnen dann auch online präsent sind, das kann ich natürlich nicht sagen.
Ja,
die müssen sich ja nicht irgendwo
einloggen
dafür oder so. Und ich kann das dann abgleichen. Das weiß ich leider nicht. Wir haben ein paar Umfragen in den letzten Jahren gemacht und daraus geht schon hervor, dass einige durch die Printausgabe dann auf das Online-Magazin aufmerksam werden. Andersrum, die gerne online lesen, die bleiben dann auch meist dabei und lesen dann lieber das E-Paper. Also da sind die Bedürfnisse und Geschmäcker ganz unterschiedlich.
Und es auch wahnsinnig viele Themen, die ihr da online habt. Ne? Ich habe mich da die Tage in der Recherche mal durchgeklickt. Das ist schon echt beeindruckend, was ihr da alles habt. Ich kann das dann nochmal kurz aufmachen. Familie, Schwangerschaft, Geburt, Babyzeit, Kindheit, alles irgendwann immer noch kleinere Unterkategorien, Wochenbettentwicklung, Tragen, Stillen, Beikost, alles mögliche, Alltag, unterwegs, Umwelt, und dann überall noch kleinere Unterkategorien und Unterkategorien. Hast du eine Ahnung, wie viel Beiträge das bisher sind? Hast du über den Daumen gepeilt?
Ja, das weiß ich tatsächlich zufällig, weil ich vorhin einen Beitrag geschrieben habe und dann ist da irgendwie aufgeploppt, dass das mein 700. Beitrag ist. Also 700 sind scheinbar von mir. Wow. Und ja, dann sind das wahrscheinlich um die 1000 Beiträge, denke ich mal, weil so oft kommen leider keine Gastartikel rein.
Wow. Im Moment. Also alle, die dieses Video sehen und Lust haben, ein bisschen was rumzulesen, geht mal auf die Seite und da werdet ihr auf jeden Fall fündig zu Themen und könnt euch durch 1000 verschiedene Beiträge durchlesen. Da habt ihr die nächste Zeit erstmal gut zu tun. Und den zweiten Teil der Frage, mir fällt noch was anderes ein. Du hast gesagt, das ist kostenlos, das Heft. Wie finanziert ihr das?
Ja, es ist rein durch Werbung finanziert. Kann ich so ehrlich sagen, wie es ist. Also wir sind auf Anzeigenkunden angewiesen oder auf Kunden, die dann ein Advertorial schalten, Gewinnspiel, Produkttipp. Da haben wir verschiedene Formate, die wir zur Verfügung stellen und dadurch finanziert sich das. Die Auslageorte, die bekommen die Hefte auch gratis, müssen aber die Versandkosten dafür bezahlen, also die eben tatsächlich anfallen bei der Druckerei. Die haben wir irgendwann, ich glaube, erst ab Ausgabe 15, 16, 17 irgendwie so haben wir gesagt, das können wir nicht auch noch mittragen. Mhm. Am Anfang haben wir auch den Versand übernommen. Die Versandkosten wurden teurer und das war immer ein Riesenbatzen, die ganzen Auslageorte zu beliefern. Und die Druckkosten sind ja auch nochmal gestiegen, die Energiekosten und so weiter. Also mussten wir da dann den Teil abgeben und das haben aber die Auslageorte tatsächlich auch alle verstanden. Und wenn man das auf so viele aufteilt, dann ist es ja für den Einzelnen auch nicht mehr viel. Und daher waren alle fein damit.
Wird da so einen,
also zumindest für keinen offiziell einen Grund, es nicht mehr auszulegen.
Warte mal ganz kurz.
Jo, hallo. So viel gemalt.
Oh, Wahnsinn. Oh, krass. Alles vom Bleistift.
Ja.
So, sorry. Ich hatte mein Söhnchen. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo.
Bei mir hing's jetzt gerade.
Ja, ich hab meinen Kopfhörer rausgenommen, um mit Fjalle kurz zu quatschen. Und dann hat's, komischerweise hat's dann angehalten. Der wollte mir seinen Finger zeigen. Der zeichnet gerade einen Comic und sein ganzer Finger ist schwarz gezeichnet schon. Habt ihr so einen, das würde mich noch interessieren, habt ihr so einen Nachhaltigkeitsanspruch, was die Werbe... Leute angeht oder was die Drucksachen angeht? Habt ihr da so einen Ethikausschuss für Nachhaltigkeit oder so, dass ihr sagt, okay, wir machen das jetzt nur mit den Umweltdruckerei oder wir nehmen jetzt nur Werbung von Naturstrom oder sowas mit rein? Oder ist das...
Ja, das auf jeden Fall. Also das Papier ist 100% Altpapier, das mit dem Blauen Engel zertifiziert ist und die Druckerei sitzt in Deutschland. Das war uns auch wichtig. Dann ist das ganze Druckprozedere von der Druckerei aus nochmal klimaneutral und die Druckerei selbst achtet auch drauf und hat auch 100% Ökostrom und ist da selbst sehr nachhaltig unterwegs, sammelt zum Beispiel irgendwie Papierreste, die andere dann wegwerfen und verwertet die nochmal. Und da haben wir schon bei der Wahl der Druckerei drauf geachtet. Beim Versand gucken wir auch, dass es plastikfrei ist und die Hefte in Kartons oder eben in Umschlägen, in Papierumschlägen verschickt werden. Und bei den Kunden im Heft, da war anfangs unser Anspruch, wir lagen ja ursprünglich nur im Biohandel aus. Wir haben auch nur Bio-Kunden bedient. Da sind wir ein bisschen lockerer geworden, haben jetzt auch andere Marken mit drin. Aber da versuchen wir schon auch immer drauf zu achten, was ist jetzt tatsächlich die Kernbotschaft und der Anspruch des Unternehmens. Ist das jetzt eher Greenwashing, wollen die jetzt in das Magazin und diese Plattform nutzen, um ihre Produkte, die eigentlich nicht nachhaltig sind, als nachhaltige Produkte anzupreisen? Da kommt es dann auch vor, dass wir tatsächlich Kooperationsanfragen abgeben.
Das heißt, ihr habt auch nochmal ein extra Team, was das irgendwie prüft und recherchiert und dann so... Das machst du dann wahrscheinlich.
Tatsächlich. Nee, also es gibt im Bereich Grafik eine Person, es gibt im Bereich Redaktion eine Person, das bin dann ich, und es gibt dann nochmal im Bereich Kooperation und Anzeigenverkauf eine Person, die dann wiederum halt Rücksprache hält. Ne? Also wenn die dann irgendwie ankommt und sagt, das ist jetzt ein, ich will jetzt keinen bestimmten Namen nennen, aber eine namhafte Marke und die hat angefragt, dann werde ich schon hellhörig, während es bei anderen nachhaltigen Marken gleich klar ist, ne? Also dass wir mit denen zusammenarbeiten können, ohne Bedenken haben.
Das heißt, wenn jetzt Leute zuschauen, die eine nachhaltige Marke haben, wäre das für die möglich, dich anzuschreiben und zu fragen, hey, können wir inserieren bei euch?
Ja, klar, unbedingt.
Klar, unbedingt, habt ihr gehört.
Gerne. Wir haben auch für Kleinstunternehmen, also es gibt ja ganz viele Handmade-Label beispielsweise, ne? Irgendwie dann eine Mutti, die nach der Elternzeit nicht wieder in ihren Bürojob zurückkehren will, sondern das Nähen für sich entdeckt hat und dann anfängt gerade Kinderkleidung zu vertreiben. Da haben wir sehr, sehr, sehr günstige Preise, um solche Startups auch zu fördern.
Perfekt.
Und da wird man sich eigentlich immer einig. Auch mit Barter-Deals kommen wir da gerne entgegen. Da können auch ganz kleine Marken sicherlich vertreten sein, ohne besonders tief in die Tasche greifen zu müssen. Also wir wollen uns dann nicht wahnsinnig dran bereichern, sondern das Projekt muss halt irgendwie finanziert sein. Wir müssen da grob von leben können. Ich habe auch noch andere Einnahmequellen, aber es sollte natürlich nicht so sein, dass ich da jetzt noch jahrelang immer drauf zahle. Das war die ersten Jahre der Fall. Und irgendwann muss es sich rechnen, sonst muss man natürlich überlegen.
Kann es denn weitergehen?
Ne, ist das alles noch sinnvoll? Das ist ja auch ein Zeitfresser. Und wenn man dann noch Familie und Hof und Tiere hat, dann sollte das ja schon irgendwie was einbringen. Aber ich will damit nicht reich werden.
Toll, aber du hast völlig recht. Das ist ganz oft so. Und also mir geht's selber auch so, dass ich Projekte mache, die ich schon irgendwie versuche, so günstig wie möglich zu machen und so transparent von den Kosten wie möglich. Und trotzdem ist es so vielen Leuten immer noch zu viel. Und ich sag, aber irgendwo muss es herkommen. Also es ist, ich bin auch Papa, so sobald Kinder im Spiel sind, wird's halt echt teuer. Du hast 4 von den Kindern und dann gibt's halt noch ein Team, die wollen halt auch Brötchen essen. Es gibt eine Grafikdesignerin, es gibt noch das und das und das im Vertrieb und so. Ne? Da stehen ja auch immer noch Leute dahinter, die machen das ja auch nicht oder können es ja auch nicht aus Goodwill machen. Also das ist schon, muss schon honoriert werden, die Arbeit. Und dann ist es auch cool erstmal, wenn man so einen Startup oder einen Business aufbaut, erstmal exponentiell viel Energie reinzustecken und viel Startenergie reinzugeben an Zeit, an ja Energie oder an Geld oder auch zu verzichten oder einen geringeren Lohn sich irgendwie auszuzahlen für die Arbeit. Aber nach ein paar Jahren muss ich das irgendwie amortisieren oder muss es sich irgendwie so ausgleichen, dass es nicht zu einem Klotz am Bein wird. Weil so viele Leute haben richtig Bock auf die Projekte und feiern die. Da sind 50.000 Leute, die das sich gerne reinziehen. Aber die müssen das natürlich irgendwie auch unterstützen, damit es das weiter gibt. Weil wenn es halt immer an deinen Hacken klebt und du immer mehr reingibst, als du rausbekommst, dann ist natürlich klar, irgendwann funktioniert das nicht mehr so. Und das wäre schade. Das wäre schade für all das, was du aufgebaut hast.
Ja, es gab tatsächlich Momente, ne, in denen ich überlegt habe, schmeiß ich das alles hin, aber ja, war dann die Idealistin in mir wieder zu laut und hat gesagt, nein, das ist wertvoll, was du da machst. Also jetzt die Botschaft, die du da rausträgst und die Inspiration, die du den Familien bringen kannst und was du quasi damit im Kleinen irgendwie für eine bessere Welt tun kannst. Und dann bin ich am Ball geblieben und das hat sich ja dann doch gelohnt. Also am Ball bleiben in solchen Situationen ist manchmal auch sinnvoll. Da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und vielleicht sagen, nochmal ein Jahr und schauen. Und das hat tatsächlich funktioniert.
Ja, ja, ich kenne das nur allzu gut.
Es gibt natürlich solche und solche Phasen. Aber
ich kenne das allzu gut. Ja, ja, man muss dann die Zähne zusammenbeißen. Und gut Zuspruch und viel Fanpost, die sagt, hey, das ist so wichtig, es ist so wertvoll, mach unbedingt weiter, das tut richtig gut. Also alle, die das schauen, die Lust haben, Rebecca was Gutes zu tun. Wenn ihr es nicht monetär machen könnt, dann schreibt ihr einfach mal einen kleinen Liebesbrief.
Oder konstruktive Kritik. Davon bin ich auch wieder ein großer Fan, weil manchmal hat man dann ja auch die Scheuklappen auf und ist ein bisschen betriebsblind geworden, weiß nicht mehr so recht, ist das noch alles der richtige Weg. Die Zeiten ändern sich und auch von 2018 bis jetzt ist ja einiges passiert. Es gibt eine neue Generation Eltern. Was wollt ihr sehen, was wollt ihr lesen? Ist das noch in dem Stil, wie es aktuell angesagt ist? Und falls nicht, was können wir besser machen? Also bin auch immer ein Freund von konstruktiver Kritik, nicht nur immer Lob oder einfach entfolgen, sondern gerne auch sagen, wie kann man es besser machen?
Und Gastbeiträge, habe ich gehört, gibt es noch nicht so viele.
Genau.
Wäre vielleicht ja auch eine Möglichkeit.
Ja. Ja, da ist dann wieder das Finanzielle hat das Problem, dass ich eben nicht hochrangige Journalistinnen und Journalisten bezahlen kann, sondern schon auch darauf angewiesen bin, dass Leute diese Idee toll finden und das eben mit Gastbeiträgen unterstützen. Man dann eben schaut, wie kann man vielleicht statt einer Bezahlung das Ganze honorieren, also dass man dann auch wieder eine Art Barter-Deal daraus macht, dass am Ende alle zufrieden sind. Aber tatsächlich ist das nicht ganz so häufig. Also auch da freue ich mich, wenn es Interessierte gibt, die gerne mitwirken wollen. Und
vielleicht habt ihr ja, seid ihr ja Coaches in Tiefenökologie zum Beispiel und habt letztens einen Eltern-Kind-Tiefenökologie-Kurs im Wald gehalten. Das erste Seminar, was ihr gemacht habt. Und darüber wollt ihr schreiben und eure Berichte dazu erzählen. Und dann könnt ihr ja ganz am Ende vielleicht noch auf eure eigene Website hinweisen und auf den nächsten Kurs, der stattfinden wird. So könnt ihr einen Gastbeitrag schreiben, der völlig umsonst ist. Aber das gute Magazin als kleine Werbefläche auch nutzen, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Das klingt, als hättest du da schon jemanden
überhaupt im Kopf. Nicht.
Das war so konkret.
Ich spinne nur so ein bisschen vor mich hin. Aber das
klingt gut.
Was mir gerade eingefallen ist. Die zweite Teil von der Frage fände ich gut, wenn du Lust hast, da noch drauf zu antworten, wie deine Erfahrung, das zweite Mal Mutter geworden zu sein, so mit in diese in das Magazin mit eingeflossen ist oder mit in die Entwicklung und Entstehung von Naturkind.
Ja, ich war eben ja auf der Suche nach einem vergleichbaren Format und habe das nicht gefunden. Und auf der Suche war ich, weil ich mich so ein bisschen exotisch gefühlt habe mit dem Erziehungsstil, den ich damals gelebt habe. Heute ist das schon viel mehr in der Gesellschaft angekommen, dass man seine Kinder trägt und lange stillt und im Familienbett schläft. Und das war damals noch nicht so vertreten, dass man dann schon manchmal noch schräg angeschaut worden oder hat dann irgendwelche komischen Kommentare gehört, wenn man sein etwas größeres Kind draußen gestillt hat oder mit einem Tragetuch im Bus stand oder so. Und diese Themen, die mich selbst interessiert haben, die ich im deutschsprachigen Raum nicht so gefunden habe, die wollte ich dann eben für alle zugänglich machen. Das war so die Intention am Anfang. Und auch der Bereich Nachhaltigkeit im Familienalltag. Also speziell im Familienalltag, ne, irgendwie Stoffwindeln und was man da eben alles noch so.
Ja, das heißt, du hast dich selbst quasi in deinem Prozess selbst dokumentiert und darüber dann quasi auch die Beiträge geschrieben eigentlich, oder?
Ja, so könnte man zusammenfassen, ja. Obwohl ich jetzt mich nicht in den Mittelpunkt dabei gestellt habe, sondern eher die hinter den Kulissen war, die geschrieben hat. Aber ja, im Grunde, es waren die Themen, die mich selbst interessiert haben und wo ich dann gerne recherchiert habe und gerne Interviews zugeführt habe. Das kann man schon so zusammenfassen.
Ich habe eine kleine Quizfrage, nicht an dich, sondern an alle, die zuschauen. Jetzt, Rebecca hat nämlich noch eine besondere Ausbildung absolviert, die eng mit dem Konzept und der Philosophie von Naturkind verknüpft sind. Die spezielle Ausbildung hat sie zusätzlich zu ihrer journalistischen Karriere abgeschlossen. Und wenn ihr wisst, was das für eine Ausbildung ist, dann schreibt es doch sehr gerne hier in die Kommentare rein. Und die erste Person, die die richtige Antwort schreibt, gewinnt ein Freifahrt Selfcare von mir. Ich schreibe mir das dann auf. Rebecca, du müsstest auch mal mit drauf achten, wenn du irgendwo entdeckst, dass du weißt ja, welche die richtige Antwort ist, hoffentlich, dann sag mal Bescheid, dann schreibe ich mir den Namen von der Person auf und werde mich dann hinterher bei ihr melden. Also es geht darum, welche besondere Ausbildung Rebecca noch absolviert hat neben ihrem journalistischen Studium. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, gibt ein Freifahrt-Selfcare geschenkt. Wo wir doch gerade bei deiner Karriere sind, die liest sich, finde ich, wie ein Abenteuerroman. bei der jeder Seite so ein neues Kapitel voller Erfahrungen, Erkenntnisse irgendwie aufmacht. Und also ich hab gelesen von Redaktionsräumen im Journalismus bis hin zum Homeoffice. Du hast eine nachhaltige Medienagentur gegründet. Between heißt die. Finde es alles ziemlich beeindruckend und bunt wie ein Kaleidoskop, wie man so schön sagt. Hast du Lust, mal zu erzählen, was diese Medienagentur Between ist und wie diese vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven dich insgesamt mitgeprägt haben und wie das so einwirkt auf deine Arbeit bei Naturkind, quasi in Gestaltung, Herangehensweise und Führung?
Also Between ist im Grunde eine Werbeagentur, die ähnliche Dienstleistungen anbietet wie andere auch, also Webdesign, Grafikdesign, Texterstellung, Fotos, Videos, wie auch immer, aber alles eben mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Also auch die Marken, die wir bedienen, die sind entweder aus dem grünen oder aus dem sozialen Bereich, also grün nicht politisch, sondern nachhaltig. Und wir haben zum Beispiel den Deutschen Tierschutzbund auch mit drin, also auch das Thema Tierschutz wird bei uns sehr groß geschrieben. Und im Grunde gestalten wir klassische Werbemittel, wie es eine andere Agentur auch machen würde. Aber wir achten dann eben drauf, dass wir besondere Druckereien auswählen bei dem Papier, bei den Farben und dem ganzen Herstellungsprozess auf das Thema Nachhaltigkeit nochmal ein besonderes Augenmerk legen. Und wir kennen eben auch die Branche sehr gut. Also jetzt die Biobranche beispielsweise, da sind wir sehr viele Jahre jetzt einfach schon drin. Und dann wissen wir, wenn wir eine Kuh auf einen Flyer machen, ob die Hörner Bio-Kuhhörner sind oder
die geheimen Codes
und wie das ist mit Ohrmarken und was auch immer. Also da kann man sich dann schon drauf verlassen, dass wir wissen, wovon wir schreiben oder dass wir auch wissen, welche Bilder man wie einsetzt. Das ist
der Nachhaltigkeitsknigge, den ihr dann einhaltet.
Der große Unterschied sozusagen. Und die Agentur ist jetzt seit 2 Jahren ungefähr ein Full-Remote-Unternehmen. Vorher hatten wir noch Agenturräume in Hamburg und inzwischen sitzen wir tatsächlich alle im Homeoffice, was manchmal herausfordernd ist, aber meistens sehr gut klappt.
Und da kann man auch sich einfach als auftraggebende Person einfach an euch wenden, Between Media Agentur. Dann kann man anfragen.
Genau, also wie es oft so ist, ne, der Schuster, der hat die schlimmsten Schuhe, ist jetzt vielleicht die Website gerade nicht das Vorzeigeprojekt, das wir haben, aber immerhin die Kontaktdaten findet man da und die Referenzen schicken wir gerne. Genau. Ja, und wie es dazu kam, ich hatte das tatsächlich schon relativ früh nebenbei, also ich habe mich irgendwann also die Agentur habe ich, glaube ich, 2009 schon gegründet, aber immer nebenbei geführt. Also ich hatte meine Schule, Studium, Ausbildung, alles ganz klassisch, also Volontariat. Und habe danach dann auch in Teilzeit meist und teilweise aber auch in Vollzeit als Redakteurin gearbeitet bei verschiedenen Verlagen und auch in einer größeren Agentur. Und das Projekt eigene Agentur war immer nebenbei mal Aufträge rangezogen, bis ich dann 2018 gesagt habe, das haut alles nicht mehr hin, das ist nicht mehr vereinbar mit den Kindern und dem Vollzeitjob, den ich damals hatte. Und dann habe ich gesagt, alles auf eine Karte, jetzt traue ich mich mal den Sprung in die Vollzeitselbstständigkeit und habe dann gesagt, dann ist die Agentur jetzt in Vollzeit mein Hauptberuf und hatte tatsächlich ganz schön Angst vor diesem Schritt. Aber habe ihn bis heute nicht bereut. Und aus dieser Agentur heraus ist dann auch das Naturkind entstanden, weil ja die Voraussetzungen quasi ganz, ganz gut gegeben waren damit.
Großartig, Rebecca. Ich find's mega, mega gut. Also so viel neben so vielen Kindern noch so viel gebacken zu bekommen, finde ich einfach nur fantastisch. Großartig. Und sehr, wie sagt man? Inspirierend? Nee, das war nicht das Wort, was ich gesucht habe. Fällt mir noch ein. Inspirierend, beispielhaft, vorbildlich, sowas vielleicht. Finde ich gut.
Es war aber tatsächlich auch teilweise den Kindern geschuldet, zu verdanken, wie auch immer. Also ohne die Situation, dass ich das alles unter einen Hut bringen musste mit den Kindern, hätte ich mich diesen Schritt nicht so gehen getraut, glaube ich. Also dann wäre ich wahrscheinlich eher in der sicheren Festanstellung geblieben. Also man kann es jetzt so oder so sehen, trotz Kinder oder wegen der Kinder.
Naja, es ist schon, also ich kenn's selber ja sehr, sehr gut. Auch, also bin seit 7 Jahren alleinerziehend und also die Möglichkeit ist da, sich da so drin voll zu, wie sagt man denn, voll drin aufzugehen und nicht mehr so viel nebenher zu machen. Ich habe auch richtig viel gewuppt und das heißt aber gnadenlos viele Überstunden machen. Das heißt irgendwie die Kids ins Bett bringen, selber dabei irgendwie halb einpennen, sich dann irgendwie so anzustrengen, dass man selber wieder wach wird. Das braucht unglaublich viel Selbstdisziplin. Dann wieder wach werden, aufzustehen, um dann nochmal irgendwie 5 Stunden irgendwie sich hinter den Computer zu klemmen und dann ganz viele Nächte irgendwie mit nur 4 Stunden Schlaf irgendwie auszukommen. Und das ist ja nicht nur eine Anstellung, wo du einen Job hast, wo du irgendwie um 8 hingehst und um 3 oder 4 oder 5 aufhörst und dann einfach nicht mehr dran denkst. Eine Selbstständigkeit aufzubauen bedeutet, dass dein Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt ist. Also das verfolgt einen. Ich habe davon geträumt oder ich träume immer noch davon, was manchmal ein Segen ist, weil es schöne Träume sind, manchmal aber auch ein Fluch und ich so in so als wiederkehrenden Schleifen in meinen Träumen hänge, wo ich irgendwie anderen Leuten meine Konzepte erkläre, weil die so in meinem Kopf drin sind, dass ich denke, ich muss das jetzt fertig erklären. Und dann läuft es die ganze Zeit ab und ich denke mir, oh, es ist anstrengend. Habe ich bestimmt schon 20 Mal geträumt. Solche Sachen. Ja, das gehört dazu. Das ist Und es gibt Leute, die haben da Bock drauf. Und es gibt Leute, die sagen auch, boah, nee, brauche ich nicht unbedingt. Beides natürlich fein und muss die Person selber entscheiden. Ich persönlich ziehe meinen Hut vor den Leuten, die diese Herausforderungen nicht scheuen, den unbequemen Weg zu gehen, um einiges möglich zu machen. Und das nicht nur, um für sich selbst ein gutes Leben zu haben, sondern eben auch für die Umwelt, die Mitwelt, die anderen Menschen und ne faires Wirtschaften irgendwie rauszugehen und was zu machen. Davor ziehe ich auf jeden Fall den Hut. Das ist eine unglaublich wichtige und gute Arbeit.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Bist du bereit, deine Organisation oder dein Projekt auf das nächste Level zu heben? Mit der systemischen Progressbegleitung öffnet sich ein neues Kapitel. Ich, Lauritz, bin hier, um dich, dein Team oder deine Organisation auf dem Weg zu nachhaltigen Strukturen in Ökonomie, Ökologie und Sozialem zu unterstützen. Ob kurz- oder langfristig, ich begleite dich oder euch bei der erfolgreichen Gestaltung von Projekten und Vorhaben. Von Grundlagenkursen bis hin zu spezifischen Methodentrainings. Ich biete euch ein breites Portfolio an Qualifizierungsmöglichkeiten. Und mein Ansatz dabei? Ein ganzheitlicher Blick auf Prozessverständnis, Mindset und Kulturthemen, gelebtes Führungsverständnis und Zusammenarbeit. Mit geballter Kraft der Permakultur in der Organisationsentwicklung, die Gleichberechtigung der Soziokratie und die tiefgreifenden Lernerfahrungen der Wildnispädagogik. Diese Ansätze sind mehr als nur Theorien, sie sind praktische Werkzeuge für echten Fortschritt. Honorarkosten? Flexibel und anpassbar, von Einzelcoachings bis hin zu umfassenden Organisationsentwicklungsprojekten. Und für NGOs und Initiativen gibt es sogar Pro-Bono-Optionen. Bist du bereit, deine Organisation und dein Projekt mit systemischer Progressbegleitung in eine nachhaltige Zukunft zu führen? Dann kontaktiere mich über sozialhumus.de/systemische-progress-begleitung für ein unverbindliches Erstgespräch. Und lass uns gemeinsam deine Vision Realität werden lassen. Dein Weg zu nachhaltigem Fortschritt beginnt hier.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Machen wir doch mal weiter. Es ist,
kann ich an der Stelle ja nur so zurückgeben. Okay. Das ist ja genau das, was du brauchst.
Und ein wahres, wirklich wahres Kunststück ist es dann, nicht nur drüber zu predigen, sondern das auch wirklich selbst zu leben. Und das ja wirklich zu leben, was man da selber lehrt, das ist dann der Königs- und Königinnenweg. Hast du da irgendwie einen geheimen Tipp, ein gutes Rezept, was für dich funktioniert? Wie gelingt es dir, deine Prinzipien und Überzeugungen in deinen Familienalltag und das pulsierende Herz von Naturkind als Chefin zu integrieren? Ich habe mal so ein gutes Comic gesehen. Da war oben, saßen so zwei Mönche, ein Meister und ein Schüler oder Schülerin, im Himalaya und haben meditiert. Und beide waren so voll vertieft und super, super im, keine Ahnung, annähernd Nirvana. Das war so das erste Bild. Und drunter waren die beiden und der Meister natürlich, oder die Meisterin, die war natürlich auch super am Meditieren. Aber der Schüler oder die Schülerin, die saßen in so einem Esstisch von einer Großfamilie und die Oma zieht an der Backe und das Kind machte mit dem Löffel so Kartoffelbrei ins Gesicht und Schüler, Schülerin konnte sich überhaupt nicht konzentrieren. Das ist natürlich die absolut größte Herausforderung im Alltag, in dem ganzen Wusel, Trubel und Chaos, trotzdem noch diese eigenen Prinzipien, die eigenen Werte und das alles wirklich gut umsetzen zu können, den Müll zu trennen, keinen Abfall produzieren, irgendwie dieses Ganze, was dazugehört. Hast du da einen Geheimtipp, wie man das trotzdem noch gut schafft?
Also im Beruflichen, da ist es ja relativ einfach, weil ich sage, so wird es gemacht und dann wird das so gemacht. Das funktioniert im Privaten leider nicht so, ja, nicht so einfach, weil die Kinder, je älter sie werden, ja auch Einflüsse von außen bekommen. Ne? Die sehen dann im Kindergarten oder in der Schule bei Freunden oder sonst wo, was die so für Kleidung tragen, was die so für Spielzeug spielen, was die am Wochenende machen, wohin die in Urlaub fahren oder fliegen. Und dann wollen sie das alles auch. Und da habe ich dann irgendwann gelernt zu entspannen und nicht mehr mich 100% mit meinen Werten und Idealen durchsetzen zu wollen, sondern sie auch ein Stück weit machen zu lassen. Und ich lebe es ihnen vor, so wie ich es für richtig halte und hoffe, dass sie das vielleicht irgendwann auch erinnern und nachahmen. Aber jetzt in dem Alter, in dem sie es vielleicht mal für eine Zeit lang anders ausprobieren wollen, dürfen sie das auch machen. Da ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, die feste Seife. Wir hatten so festes, feste Seife zum Körper reinigen und wollten ins Schwimmbad und ich hatte das dann irgendwie in so ein Gläschen gepackt und wollte das mitnehmen und das war meiner Tochter mit 13 unfassbar peinlich und sie wollte lieber so einen Duschschaum, der irgendwie aus so einer Sprühflasche da irgendwie rauskommt von einer bekannten YouTuberin, die jetzt keine Werbung machen, aber ich glaube, wenn man sich ein paar Jahre zurück erinnert, weiß man, wer da gerade so angesagt war mit Duschschaums und ja, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, nein, mein Kind, du musst dich jetzt mit der Schafmilchseife reinigen und dieses Teufelszeug voller Chemikalien und krebserregender Stoffe kommt nicht auf dich drauf. Also so freaky bin ich dann auch nicht, wenn es irgendwie um die Kinder geht oder irgendwie den Haushalt. Also da versuche ich schon, so nachhaltig wie möglich zu leben, aber ohne jetzt vollkommen am Rad zu drehen. Das glaube ich, habe ich einen ganz guten Kompromiss für mich gefunden, mit dem ich gut zurechtkomme und alle drumherum nicht von mir und meinem Sinn für Nachhaltigkeit.
Ja, das denke ich ist auch ganz wichtig, vor allem im Umgang mit Kindern, auch mal fünfe gerade sein lassen und nicht auf gar keinen Fall ideologisch verbohrt sein. Das ist natürlich auch im Kontakt mit Erwachsenen sehr, sehr wichtig. Aber mit Kindern, da ist es ja einem ja vielleicht dann nochmal wichtiger, dass sie sich nicht ins Gegenteil wenden, was ja da sehr gut passieren kann, wenn man zu sehr in eine Richtung versucht, sie zu drängen. Und das kann sich
das hört man
kann sich oft sehr doll rächen dann.
Also ich finde es manchmal schade, ne? Das muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann an mich zurückdenke, an meine Kindheit, wie ich halt total gerne in der Natur unterwegs war. Und man jetzt meine Größeren schon gut motivieren muss, dass sie da mal mitkommen, finde ich das schade und denke mir, oh, ne, warum sind die nicht genauso drauf? Aber es ist ja irgendwie auch schön zu sehen, dass jeder Mensch anders ist und man da vier Individuen erschaffen hat und nicht vier Klone von sich selbst.
Ja, voll. Ja, ich glaube auch, ich glaube, was man so in der Kindheit den Kids vorlebt, das ist so prägend. Die werden dann erstmal rausgehen, was anderes machen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann so mit 30, 40, 50, die sich da so an sowas total zurückerinnern und dann wahrscheinlich, oder das ist jetzt eine gewagte Theorie, vielleicht tatsächlich wieder sich darauf zurückbesinnen und da wieder Lust drauf bekommen, vielleicht auf sowas.
Ja, die Hoffnung habe ich auch.
Ja, die Hoffnung. Hoffnung ist gut. Hoffnung und Zuversicht. Das ist eigentlich das Einzige, was man machen kann, ne? Den Bogen spannen und zielen, aber der Pfeil muss seinen Weg irgendwie selber finden. Das ist schon so.
Ja, halt vorleben, ne? Selbst vorleben, erklären, warum man das wie, warum man das so macht und nicht mehr erhobenen Zeigefinger oder irgendwelchen Verboten oder krassen Regeln jetzt in
auch mal fünfe gerade sein lassen. Und ich mache mir teilweise mittlerweile schon den Spaß auch mal draus, das Gegenteil zu tun, was von mir erwartet wird. Oder ich war so, also das ist schon ein bisschen her, aber ich hatte auf jeden Fall auch mal ein paar mehr Prinzipien, wo ich so, was mir wirklich wichtig war, wo ich dann so gedacht habe, boah, jetzt bist du aber schon ein bisschen verbohrt, da musst du loslassen. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt überrasche ich die mal und bin mal total, ausnahmsweise für einmal die Woche oder so, total unökologisch oder so, dass sie merken, der kann ja auch ganz anders. Ist ja irgendwie total erfrischend. Das war auch lustig, also wie dann andere Kids oder mein Sohn dann drauf reagiert haben. Hat mich nicht von ihnen entfernt, muss ich sagen. Hat mich eigentlich in deren Augen cooler gemacht. Was irgendwie dann wieder unsere Beziehung gestärkt hat, was natürlich dann auch wieder meinen, in Anführungszeichen, Einfluss irgendwie auch wieder vergrößert. Das ist irgendwie total wichtig, auf jeden Fall nicht verbohrt zu sein oder zu strikt mit was. Authentisch, trotzdem.
Interessant.
Ja, so ein bisschen experimentierfreudig. Authentizität ist da ja auch ein richtig gutes Schlagwort. Das ist auch total wichtig, immer authentisch zu sein. Und jetzt nochmal auf Naturkind zurückzukommen, in einer Welt, in der Authentizität oft als Marketingbegriff eigentlich ja auch missbraucht wird. Wie stellt ihr sicher, dass Naturkind trotzdem immer echt bleibt? Und wie transportiert ihr das bei so einem Trend in der Marketing-Szene?
Also ich glaube, es ist eben ganz gut dann in dem Fall, auch wenn es in anderen Bereichen schlecht ist. In dem Bereich ist es ganz gut, dass kein großer Konzern oder ne, ein großer Verlag hinter dem ganzen Projekt steht und wir eben ein ganz kleines Team sind, das vieles selbst entscheiden kann und da dann eben auch weiterhin die Ideale verfolgen kann. Ne? Also klar ändert sich auch der Kundenstamm, habe ich ja vorhin gesagt, ne, dass dann auch mal größere Marken dazukommen. Aber da schauen wir ja auch nach wie vor drauf, dass das, was da vermittelt wird, authentisch ist und nicht nur irgendein Werbesprech.
Habt ihr da so Schlagworte als Prinzipien, als Werte, die auf eurer Flagge stehen von Naturkind? Gäbe es da was? Könntest du da was sagen?
Ja, also naturverbunden ist ja eins unserer Schlagworte. Das Wort Nachhaltigkeit ist ja inzwischen schon ein bisschen schwammig und ausgenudelt, aber trotzdem weiß man ja immer noch, was damit gemeint ist, daher lehne ich das auch nicht vollkommen ab. Ehrlich, transparent, also bei uns wird auch jede Werbung immer gekennzeichnet. Und es ist klar, wenn wir irgendwas empfehlen, ist das jetzt bezahlt oder nicht. Wir empfehlen es trotzdem mit unseren eigenen Worten und auch, weil wir es selbst ausprobiert haben und gut finden. Authentisch will ich jetzt gerade in dem Zusammenhang gar nicht mehr sagen.
Sorry.
Das ist gerade so negativ gefärbt. Ja, wir haben nicht so eine Schlagwortwolke, die ich jetzt auswendig sagen könnte. Also ich glaube, der Überbegriff ist naturverbunden.
Ja, reicht auch. Ist auch ein gutes, aussagekräftiges Wort. Und ihr habt ja, um so richtig naturverbunden zu sein, brauchst ja auch irgendwie einen Ort. Und da habt ihr einen Hof im alten Land, auf der niedersächsischen Seite der Elbe, in der Nähe von Hamburg. Und der dient ja eigentlich dann als lebendiges Lehrbuch. Im Prinzip ist das ja dann quasi der Ort, wo man irgendwie diese ganzen Blog-Einträge und Artikel im günstigsten Fall auch dann mal in der Praxis sehen kann, um sich dann auch zu begegnen und zu lernen. Hast du Lust, ein bisschen was von dem Ort zu erzählen? Also welche Erlebnisse und Bildungsmöglichkeiten ihr dort anbietet und welche wie sich die Form der Philosophie von Naturkind dort in Materie widerspiegeln?
Ja, gerne. Also wir sind im Februar mit der Familie hergezogen. Also der Naturkindhof ist auch unser Zuhause. Und ich hatte ja vorhin kurz erzählt, das Unternehmen ist jetzt ein Full-Remote-Unternehmen. Das heißt, von hier aus wird dann auch gearbeitet oder ich arbeite dann eben auch von hier aus. Und der Hof an sich ist eine ganz tolle Kulisse für dieses ganze Projekt Naturkind. Also sei es jetzt für Fotos und Videos, aber eben auch, wie du gesagt hast, für Experimente und Erfahrungen. Also das ist ein riesengroßes Grundstück um ein kleines, uriges Reetdachhaus, wiederum umrahmt von Apfelplantagen und wirklich sehr naturnah gelegen. Und wir hatten jetzt die Idee, dass wir 2024 die Tore auch für Besucherinnen und Besucher öffnen, dass wir Veranstaltungen planen oder auch mal irgendwie so einen Wildkräuterkurs zum Beispiel. Wir haben hier unfassbar viele Wildkräuter auf dem Hof, die man einfach sammeln und in der Küche direkt verarbeiten kann. Und eine ganz große Streuobstwiese, auf der wir zum Teil gerne Zeltplätze anbieten würden. Also die Idee ist, dass man hier quasi naturnahen Familienurlaub verbringen kann, aber eben auch ganz einfach. Also keine Campingplatzkulisse mit fest installierten
Kein Camping, so weiter, Leute.
Sondern sehr einfach. Vielleicht eher mal für eine Nacht ausprobieren oder für zwei, je nachdem, wie erfahren man ist im Zelten und wie gerne man so ein einfaches Leben mag. Und ja, da haben wir viele Ideen, aber noch nichts Konkretes. Also wir haben uns auch überlegt, dass wir dann eben mit den Gästen zusammen Lagerfeuer machen, Stockbrot backen und die vielleicht auch mal in unsere Küche einladen. Wir backen mehrfach in der Woche unser Brot selbst und das ist ja für die Campinggäste ganz praktisch, ne? Wenn sie dann auch sich ihr Frühstück quasi zubereiten können. Und wir haben hier viele Tiere inzwischen, die kann man dann auch kennenlernen und beim Füttern helfen, streicheln helfen, wenn man nicht vegan lebt, sich auch frische Eier fürs Frühstück dann noch dazu sammeln. Also da haben wir schon viele kreative Ideen, aber es ist noch nicht ganz umgesetzt, wir sind noch dran. Also wahrscheinlich so im Frühjahr, Sommer 2024 ist das Ganze dann spruchreif.
Es gibt noch kein Datum, wo man jetzt sagen kann, oh, ah, ja, 24 im Tatatatatat, da habe ich Lust, halte ich mir frei.
Ja, also natürlich haben wir so ein Arbeitsdatum, ne? Das so unser persönliches Ziel ist, aber wie realistisch das dann wirklich ist, deshalb kommunizieren wir es noch nicht. Das ist irgendwann im April. Aber ob da dann wirklich die Eröffnung sein wird, das können wir noch nicht so genau sagen. Das wird sich zeigen. Aber wir machen uns jetzt auch keinen Druck oder Stress. Das wird sich alles.
Ist finden. Vielleicht auch nicht.
Aber es ist eben sehr inspirierend gewesen hier.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn es sich noch ein bisschen nach hinten verschiebt. April kann durchaus sehr durchwachsen und kalt noch sein. Und wenn das so die erste Berührung ist von HamburgerInnen mit der wilden, unberührten Natur des alten Apfellandes, dann ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn es einfach schon Mitte Mai und wirklich schön kuschelig warm ist.
Ja, fürs Zelten auf jeden Fall, das stimmt. Das darf wahrscheinlich gerade für die Hamburger, die du jetzt gerade angesprochen hast, die es nicht gewohnt sind, vielleicht anfangs noch ein bisschen mehr Komfort
sein. Wie kriegt man denn raus, wann das Datum steht?
Ich hatte dafür einen zweiten Instagram-Account erstellt, neben dem Naturkind-Magazin, der heißt Naturkindhof. Momentan ein bisschen stiefmütterlich bedient, ehrlich gesagt.
Ist das mit zwei
Aber Kanälen? Da werde ich auf jeden Fall dann kommunizieren, wenn das Datum feststeht. Und auch auf der Website, also auf unserer Naturkind-Magazin-Seite, da gibt es eine Unterkategorie Hof. Und da wird das dann auch alles kommuniziert.
Und würdest du,
also man kommt nicht an dem Datum vorbei, wenn es soweit ist.
Würdest du sagen, ist ideal für HamburgerInnen, Niedersachsler, ideal für solche Menschen oder richtet sich das an die komplette Community? Habt ihr eine Obergrenze? Sagt bis dann?
Es richtet sich schon an die komplette Community, wobei ich natürlich jetzt nicht aus München anreise, um zwei Nächte hier zu zelten. Also dann bin ich vielleicht auf der Durchreise an die Ostsee oder keine Ahnung, ne? Dann kann ich das vielleicht mit einem Ausflug verbinden. Wahrscheinlich prophezeie ich jetzt einfach mal, sind es tatsächlich eher die Großstädter, die mal ein abenteuerliches Wochenende auf dem Land verbringen wollen. Aber natürlich sind auch alle anderen willkommen. Und wahrscheinlich ist es für Menschen, die jetzt schon Zelterfahrung haben, wenn es jetzt ums Übernachten geht, auch ein bisschen einfacher. als für jemanden, der da so ins kalte Wasser geschmissen wird.
Voll, ja, wahrscheinlich macht ihr das ja auch nicht mit 5000 Leuten. Also da werden vielleicht, es wird vielleicht mit 20 sein. Von daher ist es vielleicht auch ganz gut, das nicht zu sehr an die große Glocke zu hängen und in ein Magazin reinzubringen. Auf einmal hast du da 50.000 Leserinnen vor der Haustür stehen, die alle irgendwie zelten wollen und das wird dann natürlich eng.
Ja. Du, ich meine, nee, vor der Haustür stehen wird auch nicht möglich sein. Also da muss man schon dann vorher anmelden, aber ja, also dieser Hof ist eben sehr inspirierend. Ne? Also man steht hier und das ist ja einfach, es geht sofort das Kopfkino an und man denkt, oh, in der Ecke könnten wir das und da könnten wir das und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich dann nicht verzettelt mit den ganzen vielen Ideen, die man hat und neben dem Ganzen, was man ja sonst noch so hat. Daher momentan hängen wir das noch nicht so an die große Glocke. Nee, das stimmt.
Das kann nämlich dann doch mal ganz schnell passieren, dass da richtig viele Leute dastehen und dann ist man in dieser unmisslichen Lage, Menschen wegschicken zu müssen und das ist kein toller Job.
Nee, also es wird nicht grundsätzlich geöffnet für jeden, der vorbeikommt. Das ist immer noch ja auch unser Zuhause. Ja. Also das stelle ich mir dann auch schwierig vor, wenn dann plötzlich ganz viele Menschen bei einem im Garten stehen. Das wird dann schon nach Absprache geöffnet.
Jetzt würde ich nochmal fragen, in die Zukunft gerichtet. Also du als Visionärin. Ne? Visionäre haben ja irgendwie die Gabe, nicht nur gegenwärtige Momente zu gestalten, sondern auch über den Horizont hinauszuschauen und die Zukunft zu formen. Hast du, abgesehen von dem Hof, noch ein paar Visionen oder Zukunftsideen für Naturkind, für das Magazin, für die Webseite, für deine Medien Gestaltungsbusiness? Wohin steuert das Schiff von dir? So ein Ausblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Hast du da irgendwie so ein paar Meilensteine, die du teilen willst? Oder sind die noch geheim?
Nee, geheim ist nichts. Ich würde mir wünschen, dass das Team irgendwann größer wäre. Einfach damit ich Aufgaben abgeben könnte. Aber ist halt momentan noch nicht drin. Ne? Also wenn ich so einen Zukunftswunsch äußern könnte, dann wäre das auf jeden Fall, dass das Team wächst und das Ganze rentabel ist und ja, ich ein bisschen was abgeben kann. Das wäre schön. Inwiefern das realistisch ist.
Das ist realistisch, doch, das ist realistisch.
Von sehr vielen Faktoren abhängig. Fall.
Das ist definitiv realistisch und ein richtig guter Wunsch. Richtig gute Zukunftsperspektive. Damit du nämlich auch deine Energie halten kannst oder dich um andere. Das ist nämlich auch das Wichtige bei Visionären. Die müssen, denen wird's langweilig, wenn die immer wieder das Gleiche immer wieder tun. Und ich glaube, du hast richtig viele gute Ideen und brauchst auf jeden Fall die Rückendeckung von anderen Leuten, die Sachen, die du ins Leben gerufen hast, am Laufen halten und weiterführen und weiterdenken, damit du neue Sachen gründen kannst, damit dir nicht langweilig wird und damit deine persönliche Qualität richtig gut aufgehoben ist in der Welt. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen, die du in einem Satz oder sogar nur mit einem Wort beantworten kannst. So eine kleine Speedrunde, wenn du Bock hast. Hast du?
Da muss ich einmal noch mal kussen.
Trink noch mal einen Schluck. Hast du noch Bock? Weil wir haben ja jetzt auch schon 9. Eigentlich ist es ja schon.
Ja, doch, schaffen wir,
ne? Denke ich auch.
Aber ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich jetzt um die Uhrzeit eigentlich schon im Bett liege mit meinem kleinen Kind, was ich jetzt auch gerade schon im Flur höre, weil ich meinte, eine Stunde Ruhe und die Stunde ist rum. Aber das schaffen wir.
Freuen sich auf ein bisschen sturmfrei. Aber ja, mir geht's auch so. Ich muss auch gleich mal, morgen ist ja Schule. Los geht's, also.
Ich hoffe, ich habe noch die Konzentration.
Was ist deine Lieblingspflanze im Garten?
In meinem Garten sind sie Kirschbäume.
Oh ja, richtig gut. Ich mache ganz schnell weiter. Ne? Hast du noch ein ganz besonderes Abenteuer auf deiner Bucketlist? Ein Reiseort oder Abenteuer, wo du sagst, da habe ich noch richtig Bock drauf?
Ja, ganz viele. Aber ich glaube, so als nächstes würde ich gerne Nordirland, Schottland, Nordengland, Irland, Schottland.
Oh, ja.
Das sind so... Und so die nächsten Reiseziele.
Der Lake District in Nordengland ist wirklich fantastisch schön. Alter Schwede.
Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit für das, was ich da alles sehen will.
Ja, das wünsche ich dir. Welches Gemüse würdest du niemals anbauen?
hätte jetzt gesagt Zucchini, weil ich kein Zucchini-Fan bin, aber dieses Jahr hatte ich tatsächlich eine Zucchini, eine Runde von Nizza und die war ganz lecker. Nee, ich glaube, es gibt kein Gemüse, das ich nicht...
Nicht mal Fenchel?
Würde. Spontan. Nee, okay. Ich mag auch Fenchel.
Ja gut, als Mutti Fenchel ans Kümmeltee ist ja auf jeden Fall so ein Standard in der Küche. Ist auch nicht...
Wird ja gerade vorgewarnt. Wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Okay. Echt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist bei mir schon zu lange her.
Dann musst du auf eine Tour gehen.
Oh. Auf eine Tour gehen. Das werde ich mir... Das werde ich mir noch reinziehen. Hast du so einen Guilty Pleasure Snack aus dem Garten? Also irgendwas, was du ziemlich gerne isst, aber dir irgendwie ein bisschen zu peinlich ist, um das jetzt zu sagen, aber du es trotzdem tust?
Ja, die Brennnessel.
Oh, die ist doch...
Echt? Also von der Brennnessel esse ich die Blätter und auch die Samen und alles und ich nehme es mir auch pur, snacke ich das rein. Die Brennnessel ist, glaube ich, was nicht jeder einfach so
snackt. Ja, weil die Leute denken, das brennt auf der Zunge, ne? Aber wenn man die so zerbröselt, dann knickt man die Brennhaare und dann geht's ja eigentlich. Ja, ja, ne? Die ist richtig geil. Gibt's einen Gegenstand in deinem Leben, ohne den du nicht leben wollen würdest oder könntest?
Nächste Frage. Fällt mir spontan nichts ein. Gibt es bestimmt viele. Momentan ist es der Spaten, aber ich glaube, in anderen Lebenssituationen könnte ich gut ohne einen Spaten leben.
Hast du ein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Das sind echt tiefe Fragen, die du da in der
Uhrzeit
noch hast.
Das erste Wort, was dir eingefallen ist, könnte ein gutes Lieblingswort sein. Nein. Was? Nein? Das Wort nein?
Nee, tut mir leid. Muss nicht passen.
Hast du Offline-Tage? Ja oder nein?
Nein.
Hast du die bewusst nicht?
Hätte ich gern. Ich kann sie mir gerade nicht erlauben, aber ich hätte sie gern. Aber ja, ich habe sie nicht.
Hast du ein bestimmtes Morgenritual dafür? Irgendwas, was du jeden Morgen machst, was dir Power gibt für den Tag?
Ja, ich mache mir jeden Morgen, also ich stehe vor allen anderen auf, das ist schon mal ein Morgenritual und ich trinke eine Tasse Schwarztee mit Milch.
Oh ja, das ist gut. Ich mache das Gleiche, nur mit Grüntee. Das fetzt gut.
Geht auch.
Hast du ein Wort, was für dich die Zukunft beschreibt?
Das habe ich jetzt akustisch
Hast du ein Wort, das die Zukunft beschreibt?
Zuversicht. Ja,
schön. Schönes Wort, mag ich. Hast du ein persönliches Vorbild im Bereich Nachhaltigkeit oder Naturverbundenheit? Ein Mensch? Ja.
Ja.
Hau raus.
Ja, Rüdiger
Oh,
Liebe.
Wirklich? Na gut, als alte Hamburgerin.
Mein Hero.
Hast du den mal getroffen? Ich habe den mal getroffen. Der saß immer in der Schanze in so einem Café.
Ich habe ihn getroffen als Kind, habe ich ihn getroffen, Da habe ich einen Dia-Vortrag von ihm angeschaut und mir ein Autogramm geben lassen sogar. Ich wollte ihn dann als Journalistin immer gerne mal interviewen und leider habe ich es aber nicht mehr geschafft vor seinem Tod, aber ich habe daraufhin dann seine Witwe kennengelernt, die euch dann angeschrieben und meinte, er ist ein sehr beeindruckender Mann gewesen, aber du bist auch eine echt beeindruckende Frau, weil sie war ja immer so eher medial neben ihm, aber was sie alles gerissen hat, ist auch der Wahnsinn. Also sie ist quasi das zweite Vorbild auf gleicher Ebene.
Da würde sich doch ganz direkt die Frage anschließen, hast du eine Buchempfehlung als Naturpädagogin? Irgendwas, was man unbedingt gelesen haben sollte? Oder vielleicht auch sogar von Rüdiger Nieberg?
Also was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, egal jetzt ob Naturpädagoge oder nicht, ist Auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen kann.
Yes, ich auch. Kannst du die Autorin nochmal sagen?
Ja, Jean, ich glaube, man spricht das so aus, Liedloff.
Und was liest du gerade?
Ich habe gerade nochmal angefangen, Momo zu lesen. Von Michael Ende. Ja, das ist mir irgendwie in die Hände gefallen und ja, dann hat es mich doch wieder in den Bann
gerissen. Weil du das vorliest, ne? Oder weil du es für dich liest?
Mal so, mal so. je nachdem, ob jemand gerade da ist oder nicht. Ich lese es auch für mich.
Ja, schönes Buch.
Ich lese es aber auch
für mich. E-Book oder physikalisches Buch?
Physikalisches Buch. Oder Hörbuch.
Hörbuch, Ja, ich bin auch absoluter Hörbuch-Fetischist, muss ich sagen. Ich liebe sie.
Ich lese halt und schreibe den ganzen Tag und habe die ganze Zeit Buchstaben vor Augen. Da bin ich dann abends ganz froh, nicht mal irgendwie ein Hörbuch oder ein Podcast hören kann.
Ja, voll.
Nicht noch mehr
lesen. Dann frage ich dich doch, was ist dein Lieblingspodcast? Was denn?
Ich mag gerne von Peter Wohlleben den Geo-Podcast. Peter Unterwald heißt er, glaube ich, ne? Den finde ich mal ganz entspannt.
Ja. Peter Wohlleben finde ich auch. Die Bücher, die sind sehr entspannt. Fjalle liebt die auch unendlich, die Hörbücher. Peter Kämpfer liest die, glaube ich. Und er sagt, das ist die entspannteste Stimme, die er je gehört hat. Dass er so oft so eingeschlafen ist. Er macht wieder das Buch mit der entspannten Stimme.
Okay, ja. Gut, dann kann es auch zum Einschlafen.
Fand er euch gut. Was ist dein Lieblingsmusikgenre?
Ja, das ist tatsächlich abhängig von der Tagesstimmung, von der Verfassung.
Und welchen? Also das was für ein wechseln. Bereich ist das dann? Sag mal so ein paar.
Es kann Rock sein. Ich war früher ein verrücktes Pearl Jam.
Wow, Pearl Jam.
Sogar zwei Pearl Jam.
Geil, alter Seattle Crunch.
Also da war ich ein bisschen verrückt. Höre ich immer noch ganz gerne, aber ich habe auch viel deutschen Hip-Hop gehört. Mein letztes Konzert, auf dem ich war vor ein paar Wochen oder Ende August, war Deichkind. Ich höre aber auch Singer-Songwriter-Sachen und auch alte Stücke. Ist jetzt gar nicht unbedingt irgendwas sein, was gerade in den Charts läuft.
Richtig nice. Letztes Jahr war das, glaube ich. Also ich bin unglaublich großer Red Hot Chili Peppers-Fan und war letztes Jahr, glaube ich, auch auf zwei Konzerten von denen und habe mich bei einem habe ich mich geärgert, weil die zusammen mit Pearl Jam in Amsterdam gespielt haben und ich auch unglaublich großer Pearl Jam Fan bin und die beide mal live zu sehen, ich habe sogar gehört, Eddie Vedder war, bevor er zu Pearl Jam kam, in der Red Hot Chili Peppers Coverband. Das ist ziemlich nice.
Ja, in Amsterdam war ich tatsächlich auch schon auf einem Pearl Jam Konzert. Und ich bin ihm auf seine Solo-Tour einmal nach Portugal nachgereist.
Ja. Oh, ja.
Ich sag ja verrückt, das Fangirl.
Ja, kann ich.
Aber das bin ich jetzt.
Kann ich aber verstehen.
So krass.
Hast du einen Song, der dich besonders inspiriert hat? Muss jetzt nicht von Pearl Jam sein, darf aber sehr gerne.
Ja. Der ist tatsächlich nicht von Pearl Jam, sondern von Reinhard May und heißt Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Den kenne ich auch. Ja.
Es wird sehr politisch. Ja, sehr politisch. Aber ja, der hat mich gepackt, weil ich eben auch Söhne habe und ja, ich habe mit ihm gefühlt, mit jedem Wort in diesem Lied.
Was ist dein Lieblingswerkzeug außer der Spaten?
Das Schweizer Taschenmesser.
Oh yeah.
Das muss immer überall dabei sein. Neulich hat es mir geholfen, da war ich bei einem Elternabend und mein Stift verstummt, dann konnte ich den anspitzen. Dann war ich irgendwie unterwegs und die Lütte wollte den Apfel nicht am Stück essen, dann konnte ich den aufschneiden. Also dieses Werkzeug ist tatsächlich immer ein guter Begleiter in alltäglichen Situationen.
Hast du das schon?
Außer wenn man ins Gericht muss als Journalistin und durch dieses Piepsding, dann da habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ansonsten.
Hast du so eins, was du schon ewig mit dir rumträgst? Oder ist das ein?
Das Schweizer Taschenmesser ist trage ich nicht ewig mit mir rum, aber ich habe mein erstes Schnitzmesser habe ich noch, das ich mit 7 bekommen habe. Hat inzwischen eine verbogene Klinge, aber wird immer noch von mir liebevoll gehegt und gepflegt und benutzt. Das ist gar nicht irgendwie was Besonderes gewesen. Einfach ein ganz einfaches Schnitzmesser.
Hast du ein Wildtier, das dich fasziniert besonders?
Oh, sehr, sehr viele. Also gerade hier in dem Garten, das ist der Wahnsinn. Neulich war ein Uhu bei uns im Garten, der hat mit einer Flügelspannweite von 1,50 oder so mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Also den fand ich ganz klasse, mal so aus nächster Nähe fast schon beobachten zu können. Generell mag ich auch die Vögelvielfalt hier sehr gerne. Vögelvielfalt. Okay. Du weißt, was ich meine. Es ist auf jeden Fall jugendfrei gemeint.
Immer gut zu Vögeln sein. was ist deine Schuhgröße?
Aber alle möglichen. meine ja. Schuhgröße, in Gummistiefeln mit Socken.
Oh ja. Yeah. Und
mein aktuelles Hauptschuhwerk.
Das glaube ich gern. Welches ist dein Lieblingswetter? Sonnig, regnerisch, windig oder verschneit?
Ich mag es nicht zu warm. Also Hitze ist überhaupt nicht meins. Also ich mag es lieber, wenn es kühl ist. Ich darf auch mal eine frische Brise gehen. Ich habe auch nichts gegen Nieselregen. Schnee ist auch okay. Also so richtig heiße Sonne, nein, alles andere ist okay.
Ich empfehle dir niemals, zwischen März und Oktober nach Freiburg zu kommen. Es ist unausstehlich hier.
Ja, habe ich schon gehört, der Kessel, ne? Da ist man dann so in so einem schwülen, schwülwarmen...
Es geht gar nicht, schwül ist es gar nicht so. Es ist nur unglaublich mediterran und heiß. Und ich mag auch bewölkt und Nieselregen ja. am liebsten. Also irgendwann werde ich wieder hoch zu euch kommen. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir hier ja, nichts.
Doch, der Norden ist schön.
Was war dein erster Job?
Ich habe Zeitungen ausgetragen für also so ein Wochenblatt, was bei uns in der Region damals verteilt wurde. Das habe ich von Tür zu Tür
getragen. Wie alt warst du da?
Da war ich 12 und theoretisch hätte ich es noch gar nicht machen dürfen, erst mit 13, aber ich hatte Vitamin B. Mein Stiefvater hat in dem Verlag gearbeitet und deshalb durfte ich dann doch.
Sehr gut. Ja, ich war letztens mit Fjalle im Baumarkt, gerade am Wochenende, am Samstag, und er meinte, hier riecht es so gut, ich will hier arbeiten. Und dann sind wir zum Mitarbeiter gegangen und haben gesagt, hier, wann kann man denn hier mal ein Praktikum machen? Und hat er ihn so angeguckt. Ja, aber wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, Fjalle ist halt 11, ne? Ab 13 könnte man ein Praktikum machen, aber... Wir könnten ihn durchaus noch weiter runterhandeln, hatte ich das Gefühl. Aber das fand ich auch richtig süß.
Ich glaube, wäre ich keine Journalistin, dann würde ich auf jeden Fall im Baumarkt arbeiten. Das ist auch so mein zweites Zuhause.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, wenn du nicht, aber das hast du jetzt beantwortest. Dann hättest du im Baumarkt gearbeitet. Was ist dann ein guter Ratschlag, den du geben würdest für frische Naturliebhaberinnen, die damit jetzt anfangen wollen, Erfahrungen zu machen?
Baby Steps. Also nicht jetzt gleich krass ins Bushcrafting einsteigen, sondern erstmal mit einem Waldbad anfangen oder irgendwie kleinere Abenteuer, Mikroabenteuer vor der Haustür erleben, bevor man dann irgendwie gleich sagt, ich gehe jetzt mit dem Rucksack in die Wildnis und bleib die nächsten 4 Wochen dort und versorge mich selbst. Ich glaube,
Nach hinten losgehen, wie man vielleicht in dem Film Into the Wild gesehen hat, wo Eddie Vedder den guten Soundtrack dazu gemacht hat.
Der ja leider auf einer wahren Begebenheit beruht, das ist das Tragische daran. Sonst wäre der Film echt gut, aber es ist irgendwie auch ein bisschen traurig.
Ich finde es tatsächlich ziemlich gut, dass er so traurig endet, weil er so ein bisschen den Zahn zieht von diesen ganzen romantisierenden Geschichten. Also es ist ein gutes Gegenpol, ein guter Gegenpol. Ich finde gerade deshalb ganz gut, dass man auch nicht die Ehrfurcht oder die Demut vor der Natur verliert, die einfach gewaltig ist und uns einfach mal mit einem Hauch oder einer kleinen Giftkartoffel irgendwie umbringen kann. Da sollten wir uns auf jeden Fall nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dass wir unsterblich sind als Menschheit.
Genau, Demut ist da ein schönes Wort.
Hast du noch ein Land, was du gerne besuchen wollen würdest als nächstes? Also du hast schon gesagt, Schottland, England, Irland, aber welches davon wäre jetzt die Prio 1?
wahrscheinlich wäre es tatsächlich eine Tour, ne? Wahrscheinlich wäre es dann eine längere Reise, wo ich alles miteinander verbinden
würde. Wo würdest du anfangen?
Das mache ich in England.
Ja, gut, bietet sich ja an, ne? Von England dann hoch nach Schottland und dann von Schottland nach Nordirland und dann wieder zurück irgendwann nach Liverpool. Oder sowas. Ich habe noch eine Frage, eine Sache, die du an deinem Job ändern würdest. Da hattest du vorhin schon gesagt, du würdest dir einen Offline-Tag wünschen oder mehr Leute einstellen. Hast du noch was anderes? Oder ist das schon das Beste?
Ich würde jetzt sagen, die Arbeitszeiten, aber das schließt das Ganze natürlich mit ein. Ne? Also ich würde gerne ein bisschen weniger arbeiten. Das wäre das, was ich ändern würde. Ansonsten glaube ich relativ wenig. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Job.
Hast du ein Wort, was für dich die heutige Gesellschaft beschreibt?
Traumatisiert. Das ist jetzt nicht so ein schöner Abschluss.
Ich habe noch 3 Fragen. Also von den schnellen. wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du?
Auf jeden Fall ein Baum. Ich überlege gerade, welcher. Wahrscheinlich so eine Standardbuche.
Standardbuche.
Bodenständig und mittendrin.
Hey, wer Peter Wohlleben gelesen oder gehört hat, der weiß, was für krass geile Bäume Buchen sind. Sehr, sehr okay. Abgefangen.
Ja, also generell sind Bäume ja unheimlich faszinierend, also auch durch Peter Wohlleben, aber auch andere, die das in die Öffentlichkeit tragen, mich immer wieder sehr fasziniert von diesen Geschöpfen.
Ja, finde ich auch großartig. Was ist deine Superkraft? Oder Superkräfte?
Inzwischen ist es, glaube ich, Geduld. Das hätte ich vor 10 Jahren nicht gesagt. Da war ich ein unfassbar ungeduldiger Mensch. Aber inzwischen ist, glaube ich, meine Superkraft Geduld. Ich bin sehr geduldig geworden.
Das ist eine unglaublich gute Superkraft. Und dem sich anschließend die Frage, um diese Superkraft aufzuladen, braucht man ja immer so Energietankstellen. Was sind deine Energietankstellen? Wo tankst du Energie? Woher ziehst du Power und Kraft?
Aus dem Kontakt zu meinen Tieren und Erlebnissen in der Natur.
Und jetzt habe ich noch 2 Fragen. Die eine ist, wenn du mit einem Fingerschnips von jetzt auf gleich irgendwas in der Welt ändern könntest und das wäre dann auf einmal anders, was wäre das und warum?
Das klingt jetzt natürlich sehr abgedroschen, weil das wahrscheinlich die meisten Menschen sagen würden, aber ich würde Krieg wegzaubern. Wegschnipsen. Das ist schon echt doof.
Jo. Ich glaube, das Warum können wir uns sparen. Das ist, glaube ich, ja, ziemlich einleuchtend.
Dann haben wir jetzt, glaube ich, ja. Also entweder ist das jetzt sehr einfach zu beantworten oder so schwer, dass wir noch eine Stunde sprechen und philosophieren müssen. Das wollen
ja,
wir nicht.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das machen wir nicht. Wir haben ja schon 20 nach 9. Hättest du das gedacht?
Nein.
Ich hab zum Abschluss noch, darfst du dir sehr gerne was wünschen, was für dich ganz Persönliches oder für die Family oder für deine Projekte, irgendwas, was du brauchst, wie man dich unterstützen kann, ob das Fähigkeiten, Ideen, Informationen, Ressourcen sind, alles Mögliche, und alle, die das jetzt schauen oder später schauen, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, Rebecca diesen Wunsch zu erfüllen. Und wir wollen noch mal sehen, was das Universum so drauf hat. Deshalb darfst du dir sehr gerne jetzt was wünschen, wenn du magst.
Ja, ich glaube, wir hatten das vorhin ja schon mal ziemlich ausführlich besprochen, dass zum einen konstruktive Kritik sehr hilfreich ist, aber zum anderen auch Gastautoren, Autorinnen und natürlich nicht zuletzt, ne, die Kooperationspartner. Die sind auch sehr wichtig. Und falls da jemand sich angesprochen fühlt, können wir gerne mal ins Gespräch kommen.
Oder wenn irgendwo sich einen Wasserschaden bei euch zu Hause anbahnt, dann
ich bin Expertin. Unfreiwillig.
Und zufällig eins zuguckt, was Klempner oder Klempnerin ist. Aber ich möchte den Teufel auch nicht an die Wand malen. Ne? Man muss ja auch immer vorsichtig sein, was man sich
bitte
wünscht.
Bitte nicht, ich bin durch mit dem Thema.
Aber hast du irgendwas noch Persönliches, was du gebrauchen könntest, wo du sagst, boah, das wäre noch echt... echt fein, damit könntet ihr mir eine Freude machen. Die meisten Leute wünschen sich dann doch was für ihre Projekte. Das ist ja auch schön, ist ja auch löblich. Aber bei dem Ganzen für andere und im Außen ist es auch immer mal gut, sich ganz persönlich was zu wünschen. Das ist auch ganz gut. Weil ich will dir auch keinen Wunsch aufdrängen.
Da fällt mir tatsächlich jetzt spontan gar nichts ein. Damit hast du mich jetzt ein bisschen überrumpelt.
Geduldig und genügsam.
Ich bin nicht glücklich. Okay. Das will ich jetzt gar nicht so behaupten. Aber ich bräuchte einen Moment, darüber nachzudenken. Nee, spontan. Also so einen Herzenswunsch habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht, der mir jetzt da total spontan einfällt.
Vielleicht, wenn irgendwann nochmal Pearl Jam nach Hamburg kommen und man nicht selbst hingehen kann, und das Ticket unbedingt loswerden will, gerne Rebecca anschreiben.
Im Impressum steht mein Name. Ja.
Sowas vielleicht. Aber du kannst, wenn dir noch was einfällt, schreib mir doch gerne. Ich poste das gerne auch nochmal in eine Story. Ich finde das total wichtig, nicht nur, dass die Leute nicht nur für ihre Projekte, es ist immer gut, klar, aber vielleicht gibt's was. ganz, ganz persönlich für dich.
Ich denke darüber nach, auf jeden Fall.
Denk drüber nach und ich mache jetzt deine Abmoderation. Ich danke dir vielmals für dieses schöne und aufschlussreiche Interview mit Rebecca Sommer. Das bist du. Das ist jetzt zu Ende. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugeschaut haben. Ich finde, deine Leidenschaft und Hingabe merkt man total. Jetzt, also ich habe es gespürt, also als ich die Recherche gemacht habe zu Naturkind auf der Seite, natürlich nicht alles lesen können, alle 1000 Artikel und Einträge und noch nicht ganz durchstiegen, was noch alles dazu gehört, ist sehr beeindruckend. Mir wird es auf jeden Fall klar geworden, wie viel Leidenschaft und Hingabe du für das Projekt hast und alles, was es repräsentiert. Ich finde es wirklich inspirierend. Durch deine Arbeit schaffst du nicht nur ein Bewusstsein für die Bedeutung von der Natur in unserem Leben, sondern bietest auch praktische Lösungen und Ideen in deinen Artikeln und auf der Seite und jetzt auf dem Naturkindhof für Familien, wie sie diese Naturverbindung und das Bewusstsein für die Natur und alles, was drumherum ist, in ihren Alltag integrieren können. Und ich finde deine Geschichte von einer Mutter, die quasi eine Lücke in den verfügbaren Ressourcen für naturverbundene Familien entdeckt hat. Also ich meine, das Fehlen von spezialisierten und ansprechenden Medien und Aktivitäten, die sich auf die Verbindung von Familien, insbesondere Kindern im Alter von, ich glaube, so 0 bis 12 Jahren zur Natur fokussieren. Bis dahin zur Gründung, dass du ein erfolgreiches und ganzheitliches Angebot ins Leben gerufen hast und ein leuchtendes Beispiel dafür bist, wie jede einzelne Person eine positive Veränderung bewirken kann. Und ich finde, es wird auch nochmal sehr deutlich, dass deine Erfolge sowohl in Bezug auf die wachsende Community von Naturkind, also die ganze Leserinnenschaft und die Leute, die sich die Artikel online angucken und bald auch an den Veranstaltungen auf dem Hof teilnehmen, finde ich, muss ich immer wieder meinen Hut ziehen und Anerkennung aussprechen. Das sehen bestimmt auch alle anderen auch so, die sich gerne diese Zeitungen ansehen und die Artikel lesen. Und das ist wiederum ein tolles Feedback für die Wirkung und die Relevanz von deiner Arbeit. Und ich komme jetzt zum allerletzten, denke ich. Ich glaube, dass wir heute gelernt haben oder viele Denkanstöße bekommen haben, wie wichtig das ist, mit unseren Kindern in die Natur rauszugehen und den Erfahrungen mit der Natur zu ermöglichen und ihnen auch die Möglichkeit geben, in der Natur wieder auf Herausforderungen zu treffen, die sie auf jeden Fall auch leicht meistern können. In der modernen Gesellschaft ist es manchmal ziemlich schwierig, so Herausforderungen zu meistern, aber in der Natur sind wir groß geworden und in der gesamten Menschheitsgeschichte, die unser Unbewusstes geprägt hat, ist die Moderne nur so ein kleiner Fitzel und der Rest ist alles noch da und gespeichert. Dank dir auf jeden Fall vielmals für das Gespräch und fand es richtig schön und finde auch, wir sollten jetzt auf jeden Fall zu einem Ende kommen nach anderthalb Stunden. Wir müssen uns jetzt beide um unsere Kinder kümmern. Rebecca, ich danke dir vielmals und wünsche dir und deiner Family einen schönen Abend.
Ja, ich danke dir. Das chaotische Ende, aber hier muss jetzt jemand ganz dringend ins Bett gebracht werden.
Auf jeden Fall. Unbedingt.
Muss jemand nicht? Ja, das werden wir sehen.
Tschüss. Ciao, Rebecca. Danke dir. Schöne Arbeit. Bis bald.
Danke.
Alles. alles im Kasten?
Ja.